Wir wollen uns heute mit dem siebten Thema der Dogmatik beschäftigen. Und das ist die Lehre von der Erlösung, vom Heil, Soteriologie. Durch das Studium dieser Wahrheiten werden wir Zeugen dessen, was die Bibel über die Verlorenheit der Menschheit sagt. Und vor allem, wie wir aus diesem Desaster der Verlorenheit herauskommen, wie wir da rausgehen können. Jesus sagte mal von sich selber, ich bin der Weg, der einzige Weg. Ich bin der einzige Weg, der zum Vater führt. Er sagte, dass er die Wahrheit ist. Oder mir sagte auch, dass in ihm gar keine Lüge existieren kann und zu finden ist. Er sagt, dass er das Leben ist und dieses Leben möchte jedem geben, der es haben möchte, Dankeschön. Der es bei ihm freiwillig nimmt, der zu ihm kommt und sagt, ich möchte dieses Wasser des Lebens und dann gibt er es umsonst, gratis. Dieses Wort gratis ist das große Problem bei vielen, denn das hat einen negativen Beigeschmack. Und darum geht es in der Soteriologie, diesen Beigeschmack abzutun, zu beseitigen und im Lichte der Bibel zu sehen, was ist denn Erlösung? Was bedeutet die Erlösung? Was bedeutet in dem Zusammenhang gratis, gratia, letztendlich die Gnade des Herrn Jesus Christus, die er uns freiwillig und ja, gratis, kostenlos anbietet? Eine Bibelstelle zu diesem Thema finden wir in Apostelgeschichte. In einer der Stufenbegegnungen im Tempel, über die ich schon mal gepredigt habe, Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Eine sehr bekannte Geschichte unter den Bibellesern, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Da sagte Petrus, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in welchem wir sollen gerettet werden. In keinem anderen ist das Heil als nur in Jesus Christus. Jesus beansprucht für sich das Monopol der Erlösung. Es gibt keinen anderen, der das geben kann. Diese Erlösung, dieses Heil wollen wir heute ein wenig betrachten und uns an diesem Heil ja auch erfreuen, denn es ist das, was uns das ewige Leben geschenkt hat. In erster Linie gehört unser Herr Jesus Christus in diese Betrachtung dieser dogmatischen Zusammenhänge. Und das haben wir schon im Rahmen der Christologie uns angeschaut. Um das ganze Bild zu bekommen, müssen wir auch den Menschen die Anthropologie anschauen und die Hamartologie, die Sünde. Und das haben wir auch schon gemacht. Und heute wollen wir diese Themen zueinander in Beziehung stellen. Und dann sehen wir und erhalten einfach den wirklichen Blick auf die Soteriologie, auf das Heil, auf die Erlösungslehre und wir sehen, wie notwendig das Heil ist, diese Betrachtung dieser Lehre. Weil wir wissen, wie der Mensch ist, was die Sünde ist, was Jesus Christus am Kreuz getan hat und was bedeutet jetzt die Soteriologie, das Heil. Im Laufe der Kirchengeschichte hat man die Soteriologie, die Lehre vom Heil, unterschiedlich akzentuiert, Akzente gesetzt, die in falsche Richtungen geführt haben. So entstanden auch Irrlehren, viele Sekten, weil falsche oder vielleicht absichtlich geleitete Meinungen und Ideen aufkamen. Und daher ist es ganz wichtig, äußerst wichtig, die Bibel und nur die Bibel zu diesem Thema zu befragen und die Bibel zu nehmen, wenn wir dieses Thema uns anschauen. Und so sehen wir in der Soteriologie im Mittelpunkt die Person Jesus Christus, der uns das Heil bringt. Sein Werk am Kreuz und dann die Aneignung des vollbrachten Heils. Die Person des Erlösers Jesus Christus haben wir schon durchgenommen, Christologie haben wir uns schon angeschaut, deswegen lassen wir das heute. Auch das Werk im Rahmen der Christologie haben wir gesehen, Jesus Christus am Kreuz, der für uns alle stirbt. Heute soll es darum gehen, in Zusammenhang damit die Aneignung des vollendeten Heils. Dabei möchte ich heute, bei der Vorbereitung sind mir 9 Punkte aufgefallen und ich tat mir schwer damit, zu überlegen, welche Punkte soll ich denn heute anführen, oder reicht das vielleicht nur für einige davon? So entschied ich mich für zwei Punkte für heute, denn uns wird auch die Zeit nicht reichen. Ich möchte aber trotzdem die neuen vorlesen. Es geht um den Glauben, es geht um die Buße, die Wiedergeburt, die Rechtfertigung, die Kindschaft, die Heiligung, die Heilsgewissheit, das Gebet und dann auch die Vollendung des Heils. All diese Seiten, die sind die subjektiven Seiten des Heils, und die gilt es zu betrachten, wenn wir über das Heil reden. Was bedeutet das? Und ich nahm jetzt die zwei Punkte dafür, der Glaube und die Buße, und ich denke, das sind die wesentlichen, die wichtigsten Punkte, wenn wir das Heil betrachten, Glaube und Buße. Wir müssen uns mit dem Glauben beschäftigen, weil dieser den Beginn des Heils eigentlich zeigt. Was ist der Glaube? Ein Begriff, der nicht so ganz richtig zu packen ist. Jesus Christus ist schon ein bisschen einfacher, wir kennen die Person, wir können Jesus Christus mit dem Kreuz assoziieren, aber was ist der Glaube? In der Bibel finden wir keine Definition dafür, aber eine Erklärung, eine Beschreibung. Hebräer 11, Vers 1. Wer sich mit dem Glauben beschäftigt, wird unweigerlich an diese Bibelstelle verwiesen. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Man denkt, es wäre ein abstrakter Begriff, aber das ist er nicht. Dieser Begriff zeigt ein Verhältnis zu einer Person. In der hebräischen Sprache wird dieser Begriff anders belegt, wird mit anderen Begriffen und Wörtern wiedergegeben. Und dann bekommt man auch eine ganz andere Sicht auf diese Tatsache, auf diesen Glauben. Dazu möchte ich einmal die Bibelstelle in 1. Buch Mose zur Erklärung nehmen. 1. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 6. Auch eine sehr bekannte Bibelstelle. Die lese ich aber nicht ganz. Und da heißt es zum Beispiel, dass Abraham dem Herrn glaubte. Gott glaubte. Richtig übersetzt heißt das, Abraham stützte sich auf den Herrn. Er lehnte sich an den Herrn. Das gleiche finden wir in Römer 4, 3, Galater 3, 6, Jakobus 2, 23. Die gleiche Wiederholung dieser Bibelstelle aus dem 1. Buch Mose 15, Vers 6. Abraham stützte sich auf seinen Erlöser, auf das Wort des Erlösers, und er sah ihn und freute sich. Er lehnte sich an Gott, an seinen Freund. An einen Freund kann man sich anlehnen, weil man weiß, er trägt einen. Er hilft einem. Er stützt einen. Und er stand fest auf einem Fundament. Und das ist der Glaube. Die hebräische Zeitform dafür, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Behemin, das in diesem Satz verwendet wird, wird bei uns normalerweise, wie wir es kennen, wie wir es in der Bibel lesen, mit Glauben übersetzt. Abraham glaubte Gott. Hermin ist dabei eine Form der verursachenden Handlung von Aman, ein Wort, das in seiner Grundbedeutung stützen oder tragen bedeutet. Und je nach dem Kontext, in dem wir in der Bibel diesen Begriff finden und lesen, kann das die Bedeutung von etwas Dauerhaften oder Beständigem sein bedeuten. Und das bekannte hebräische Wort, das wir sehr oft benutzen, das jeder von euch kennt und auch benutzt, ihr könnt Hebräisch, das Wort Amen, ja, das Wort Amen, kommt von dieser Wurzel, wird davon abgeleitet. Amen bedeutet demnach, das steht fest, so ist es, das hat ein Fundament, was der eine gesagt hat, was ich gesagt habe. Amen, das hat ein Fundament. Aman bedeutet nun wörtlich, sich festmachen, Stand nehmen, Fundament haben. Und das Wort wird immer mit einer hebräischen Partikel, mit einer Vorsilbe konstruiert, mit Bä, und im Deutschen wird das mit In übersetzt. Und so können wir 1. Buch Mose 15, Vers 6 übersetzen, ganz treffend, er machte sich fest in Jahwe. Er stützte sich nicht nur auf Jahwe, sondern machte sich fest in Jahwe. Oder er nahm Stand in Jahwe, in Gott, an den er glaubte. Abraham machte also das Verheißungswort Jahwes zu einem Fundament, auf dem er stehen konnte, zum Fundament seines Lebens, das ihn tragen kann. Habakkuk 2, Vers 4. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Siehe, der Vermessene. Vermessene, der eingebildetes, herablassendes, hochmütig ist, selbstgefällig, stolz, überheblich und so weiter. Der ist unaufrichtig. Seine Seele ist unaufrichtig. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben, durch den festen Stand auf einem Fundament leben. Man verlässt sich auf den, dem man glaubt. Und so lesen wir in Hebräer Kapitel 11 über viele Menschen, die Glaubenswerke getan haben, die auf einem festen Fundament gestanden haben und sich auf jemanden ganz, ganz fest verlassen haben, auf Gott, Jesus Christus. Im Neuen Testament bedeutet Glaube, sich auf das Werk von Jesus Christus zu verlassen, auf sein Blut und seine Gerechtigkeit. Ich möchte einige Bibelverse in diesem Zusammenhang zitieren. Johannes 3, Vers 18. Johannes 3, 18. Wer an ihn glaubt, also wer sich auf ihn stützt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, wer sich nicht auf ihn stützt und festhält, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat, weil er kein Fundament hat. In den Namen des Eingeborenen, an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Johannes 20, Vers 31. Dies aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, damit ihr ein Fundament habt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und dass ihr durch den Glauben, durch dieses Feststehen, Leben habt in seinem Namen. Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, der auf einem Fundament steht, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Römer 3, 21 bis 22. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, durch das Anlehnen, Feststehen an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben, denn es ist kein Unterschied zwischen den Sündern. Und Galater 3, Vers 22. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung durch den Glauben, durch das Stehen auf einem Fundament an Jesus Christus, denen gegeben würde, die da glauben, die da feststehen. Wie entsteht der Glaube? Wissen nun, was der Glaube ist, was es bedeutet, auch von Grund her, was die Bibel damit meint, aber wie entsteht denn der Glaube? Kann man das irgendwo mitnehmen, wenn man in eine Kirche geht, wenn man durch eine Kirche vorbeischaut? Kann das von Freunden abschauen, irgendwo abgucken? Kann ich das geschenkt bekommen? Kaufen wohl nicht. Glaube ist tatsächlich ein Geschenk Gottes. Kein Mensch kann aus sich selbst glauben, nur Gott kann es schenken, nur er ermöglicht es, dass wir glauben. Wie er das macht, wissen wir nicht. Das ist eines der Geheimnisse. Johannes 6, Vers 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Gott tut etwas und wir reagieren darauf. Der Glaube ist eine Reaktion auf die Aktion Gottes. Der Glaube beginnt in dem eigenen Willen, in der Seele, wenn Gott eine Aktion durchführt. Und Gott hat eine Aktion durchgeführt. Welche? Er liebt den Menschen. Das ist seine Aktion zu jedem Menschen. Das heißt, jeder Mensch kann glauben. Du kannst wollen oder auch nicht. Jeder Mensch entscheidet sich. Johannes 6, Vers 69. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Petrus, der das gesagt hat, hätte auch sagen können, wir haben gesehen und wir haben erkannt, du bist es nicht, weil er vielleicht nicht glauben wollte. Nein, er hat gesagt, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Wir haben ein Fundament gefunden in dir. Der Unglaube kommt immer aus dem Verstand? Nein. Der Unglaube kommt immer aus dem Herzen des Menschen, aus dem tiefsten Herzen des Menschen. Psalm 14, Vers 1. Der Tore spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Oder modern gesagt, der Dumme sagt in seinem Herzen, schmiedet Pläne in seinem Herzen und sagt, es gibt gar keinen Gott. Wir müssen erst glauben, um dann das zu erkennen, was wir beginnen zu glauben. Man darf den Glauben nicht auf Gefühlen gründen. Ich fühle mich jetzt gerade ganz gut und toll. Und jetzt könnte ich anfangen zu glauben, denn eine gewisse Aura umschließt mich. Nein, das ist alles falsch. Der Glaube beruht nicht auf Gefühlen, sondern auf der Erkenntnis. Johannes 1, Vers 12. Da sind Menschen zu Kindern Gottes geworden. Warum? Weil sie geglaubt haben und Jesus aufgenommen haben. Es ist kein Gefühl, das ist eine Festlegung auf etwas. Man möchte Jesus aufnehmen, eine Tat. Johannes 17, Vers 8 sagt Jesus selber, sie haben mich aufgenommen und sie glauben an mich. Das ist eine Tat, die geschehen ist. Die Jünger, die Menschen, die an Jesus glauben, die haben Jesus aufgenommen. Hat nicht viel mit Gefühlen zu tun, sondern mit einer Entscheidung, die man trifft. Lass mal kurz auf den Inhalt des Glaubens kommen. Es kommt immer auf den richtigen Inhalt des Glaubens, weil jede Religion, jede Weltanschauung verlangt von seinen Anhängern Glauben. Egal in welche Religion wir reinschauen, egal in welche Weltanschauung, sogar in politischen Gruppierungen verlangen die Machtführer Glauben an die Person und so weiter oder an das Erreichen bestimmter Ziele. Aber das ist alles kein rettender Glaube. Ein Zufallsglaube zum Beispiel stößt in die Angst hinein, dass alles zufällig ist. Vielleicht werde ich zufällig doch verloren gehen und so weiter. Hier sprechen wir von dem rettenden Glauben, einem erlösenden Glauben, und das möchte ich kurz erklären. Wir treten in ein Erbe ein als Gläubiger, das reich und wunderbar ist. Und wenn wir Kapitel 11 des Hebräerbriefes einmal durchlesen, was ich schon vorher genannt habe, werden wir merken, was dieser Glaube alles mit Menschen getan hat, zu welchen Schritten dieser Glaube die Menschen geleitet hat, zu Überzeugungen. Das Erste, was du glaubst, ist, dass dir die ganze Sündenschuld vergeben ist. Die ganze Sündenschuld. Versuch mal das einmal dir vorzustellen. Was du alles getan hast, tun wirst, das alles ist dir vergeben. Weil du glaubst. Nimm dir Zeit, stell dir das wirklich vor. Ich weiß, dass jeder von uns unterschiedlich glaubt, unterschiedlich das Ganze empfindet und erlebt, auch den Glauben anders lebt, auf eine andere Art und Weise, weil wir alle anders sind, alle anders geprägt sind. Das habe ich auch in der Anthropologie erklärt. Aber alle Menschen haben da etwas gemeinsam. Alle erleben, wenn sie an Jesus Christus glauben, die Vergebung der Sündenschuld. Das ist die erste Gabe für den Sünder, der glaubt. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Haben wieder dieses Gratia gratis. Auf einmal ist alle Schuld gesühnt und alle Sünden sind auf einmal vergeben. Alle. Vergebung und Rechtfertigung werden da als erste Früchte des Glaubens sichtbar. Rechtfertigung als positive Seite der Erstlingsfrucht des Glaubens und die Vergebung als die negative Seite der Erstlingsfrucht des Glaubens. Ja, dem Sünder sind die schmutzigen Bekleidungen abgenommen, das Negative ist weg und die neue, das ist die Rechtfertigung, die neue Kleider sind ihm angelegt worden. Die Gnade Gottes sieht dann die Rechtfertigung in Jesus Christus. Das Blut des Herrn bewirkt die Rechtfertigung in Jesus Christus. Und der Glaube des Gläubigen besitzt die Rechtfertigung in Jesus Christus. Durch die Rechtfertigung, das ist auch einer der extra Punkte, auf die ich heute nicht eingehen werde, hat der Gläubige aber besondere Gaben. Zu einem die Möglichkeit, Frieden mit allen Menschen zu haben, so viel es an euch liegt, steht in der Bibel. Und die Gewissheit, ich bin Gottes Kind. Durch den Glauben bin ich in das Leben mit Gott eingetreten. Wir stehen fest in Jesus Christus. Wir stehen auf einem Fundament in Jesus Christus. Das ist der Glaube. Feststehen in Jesus Christus. Gefestigt im Glauben auf dem Fundament der Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus. Die zweite subjektive Seite des Heils ist die Buße, die sehr wichtig ist, wie ich das sehe. Die Buße. Auf jede Wirkung Gottes muss bei dem Mensch eine Rückwirkung als Antwort passieren, eine Antwort geben. Der Mensch kann nicht von sich selbst entscheiden oder tun, aber er kann, wenn die Wirkung von Gott kommt. Er kann sich für Gott entscheiden. Die Wirkung Gottes an Menschen geschieht am allerersten durch das Wort Gottes. Wenn ich das Wort Gottes lese, dann spricht es mich an. Dann erkenne ich und ich tue etwas. Das Wort Gottes ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ich weiß, was Gott mir sagen möchte. Das haben wir in der Bibliologie durchgenommen. Das Wort Gottes ist die Offenbarung Gottes. Es ist das Licht Gottes und es ist heilig. Und die erste Wirkung auf den Menschen ist die Wirkung des Lichts, die Wirkung des Wortes Gottes als Licht auf mein Leben. Und überall, wo das Licht hinkommt, was passiert? Das verursacht eine Trennung. Licht und Dunkelheit wird getrennt. Wahrheit und Lüge werden getrennt. Recht und Unrecht werden getrennt. Und das heißt ja nicht umsonst, etwas im Licht sehen wollen, etwas ans Licht bringen wollen, damit die Sünde von dem Heiligen getrennt wird. Sich von dem Licht verstecken zu lassen, heißt, ein Leben in der Finsternis zu führen. Man kann auch zum Licht Ja sagen oder Nein sagen. Entweder will ich im Licht leben oder ich will nicht im Licht leben. Sich dem Licht öffnen heißt, ich komme ans Licht, egal wie ich bin. Mit all meinen Sünden, mit all meinen Zwängen, mit all dem, was mich beherrscht. Es ist eine durchaus schmerzhafte Erfahrung, sich ans Licht zu bewegen, wenn man ans Licht kommt. Denn dann wird vieles offenbar, was ich im Dunkeln getan habe, was ich vielleicht absichtlich gemacht, damit kein anderer es sieht. Und es ist egal, um was es sich handelt. Und je älter der Mensch wird, oder ich sag mal anders, je länger der Mensch in einer Sünde verharrt, umso schmerzlicher und schmerzhafter ist das Herauskommen ans Licht. Denn er lädt sehr viel Schuld auf sich. Aber wo einmal das Licht Gottes hineinleuchtet in das Leben eines Menschen, der Mensch sich öffnet und der Wille zur Umkehr da ist, da geschieht ein Wunder. Da kann etwas passieren. Und dieses Wunder, diesen einen Vorgang, nennen wir Buße. Buße ist von Gott gewirkt und nur durch sein Wort gewirkt. Immer. Immer. Man kann nicht einfach so von sich selber irgendwas überlegen und sagen, oh, jetzt tue ich mal Buße. Es ist dann etwas Falsches. Buße bedeutet vor Gott die Sünde erkennen und anhalten. Die Sünde erkennen und anhalten, stehen bleiben. Den Zustand, in dem man lebt, erkennen und dann umkehren. Sünde erkennen, anhalten, den Zustand erkennen und dann umkehren. Das bedeutet Sünde, Buße. Und das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, eine Entwicklung, die von Gott gewirkt wird und der man sich stellt, sich in seinen Gottes Licht stellt. Und dann bekommt man die Vergebung. Das ist das andere Thema. Die Bibel spricht zu allen Heilskörpern der Weltgeschichte von der Buße. Also es gibt drei Heilskörper, einmal die Ungläubigen, die Nationen, das Volk Israel und die Gemeinde. Und zu all diesen spricht die Bibel von der Buße. Und diese drei Heilskörper wollen wir einmal noch kurz durchnehmen. Buße des Ungläubigen. Der Ungläubige, der erkennt seine Sünde, die er hat, er erkennt seinen verlorenen Zustand, den er hat, er erkennt seine Schuld bei Gott und den Menschen, er erkennt seine Hilflosigkeit vor Gott und weiß, dass er eigentlich von sich selber überhaupt nichts erreichen kann und dass er verloren geht und er erkennt die Notwendigkeit, alles wieder gut zu machen. Und diese Erkenntnis führt ihn ans Licht und er tut Buße. Psalm 16, Vers 7. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat, auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Die Erkenntnis, die uns belastet, die uns erdrückt, uns schlaflose Nächte verursacht, schlechtes Gewissen. Und das kennen wir auch von den heidnischen Religionen, das kennen wir überall. Auch da gibt es Buße. In jeder Religion gibt es Buße. Selbstkasteiung und so weiter. Aber das ist nicht die wahre Buße. Denn diese führt nicht zu Gott, sondern erleichtert höchstens mein Gewissen. Jetzt habe ich was getan, jetzt habe ich ja irgendjemandem was erzählt, jetzt geht es mir besser. Für einen Moment. Aber nicht dauerhaft. Habe ich dadurch die Vergebung? Ich denke schon, meint derjenige. Aber wahre Buße, sie führt nicht zur Erleichterung meines Gewissens, sondern führt immer zu Gott. Psalm 51, Verse 3 und 6, 12 und 14. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist allezeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit deinem willigen Geist. Diese Buße führt zu Gott. König David hätte damals sagen können, ich bin König, kann machen, was ich will. Sorry, dass es so passiert ist, aber ist halt passiert. Er fällt auf sein Angesicht und bittet Gott um Gnade, tut Buße und diese Buße führt ihn wieder zu Gott. Aber wie gesagt, es gibt auch Buße, die nicht zu Gott führt, die einfach nur da ist, um das eigene Gewissen zu erleichtern und vielleicht vor den Menschen gut dazustehen. Gott will aber, dass alle Menschen Buße tun und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Oder Johannes 16, Vers 9, wo Jesus darüber seine tiefste Bestürzung sagt und erklärt, dass die größte Sünde ist, nicht an ihn zu glauben. Die größte Sünde ist, wenn man in Jesus Christus nicht das Fundament findet, wenn man sich nicht auf Jesus Christus stützt. Buße ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg des Heils, wenn ich glaube und Buße tue. Buße ist eine Gabe Gottes. Gott wirkt sein Handeln der Buße am Menschen durch sein Wort. Buße ist nicht heilsbringend, denn das Heil ist schon vollbracht und wird allein durch den Glauben angenommen. Aber die Buße treibt zum Heil. zur Bekehrung. Buße ist quasi sowas wie Vorstufe des Heils. Und ohne Buße schreit niemand um Gnade. In Lukas Evangelium Kapitel 13, Verse 1 bis 9 gibt es eine Geschichte und die zeigt ganz deutlich, dass wir Gläubigen uns von anderen eigentlich gar nicht unterscheiden. Jesus zeigt aktuelle Geschehnisse in dem Land, wie zum Beispiel ein kleiner Terroranschlag, in dem Pilatus einige Galiläer schlagen ließ. Dann zeigt er ein Bauunglück, bei dem einige beim Einsturz eines Turmes umgekommen sind. Und bei all diesen Unglücken, tödlichen Situationen sagt Jesus, dass es uns genauso ergehen wird, wenn wir nicht Buße tun. Also wenn ich keine Buße tue, dann ein Terroranschlag oder ein einstürzendes Gebäude in Bauwerken folge? Nein, das meint Jesus ganz bestimmt nicht. Der Unterschied liegt in der getanen Buße. Buße macht hier den Unterschied, weil wir dann in einer anderen Position sind, als Kinder Gottes, die Frucht bringen und das ewige Leben haben. Und Jesus lenkt den Blick auf die Buße und auch mit einem Gleichnis danach und die Notwendigkeit dieser, dass wir Buße benötigen. Wahre Buße zeigt sich in der Trauer der Sünde. Hiob 42, Verse 2 bis 6. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten oder ohne Erkenntnis? Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Hör nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Wir bekennen die Sünde, Lukas 18, Vers 13. Der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seinen Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug es an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Die wahre Buße zeigt sich auch in der Abkehr von der Sünde. Apostelgeschichte 26, Vers 20. Sondern ich verkündige zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollen Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Und die Buße zeigt sich auch in dem Wiedergutmachen der Sünde. Lukas 19, Vers 1 bis 10. Diesen Abschnitt will ich nicht lesen. Da geht es um einen kleinen Mann, der die Hälfte seines Vermögens verschenkt hat. Wiedergutmachen der Sünde. Und da sagte Jesus, diesem Haus ist heute Heil widerfahren, weil er auch ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen, zu retten, was verloren ist. Und die wahre Buße zeigt sich in einem neuen Leben. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 9. Da erzählen die Thessalonicher von dem, was Gott in ihnen, was Jesus in ihnen getan hat. Buße Israels. Gott hat Volk Israel erwählt, sie geführt, sich ihnen offenbart und das Gesetz gegeben, Gesetz erklärt. Und Israel wollte das, den Weg des Gesetzes gehen. Und darum ist das Volk Israel verpflichtet, das Gesetz auch zu halten. Ich habe mal gehört, dass es kein Volk gibt, das so viel Aberglauben lebt, wie das Volk Israel, das Gesetz Gottes hat. Deswegen haben sie auch viele, viele andere Gesetze sich auch noch überlegt. Und wenn sie sie nicht halten können, was hat Gott denen gesagt? Die müssen Buße tun, das mit viel Opfer verbunden. Und alle Propheten von Mose angefangen, bis zu dem letzten riefen das Volk zur Umkehr, riefen immer wieder das Volk zur Buße. Aber sie wollten nicht. Sie wollten nicht. Das klagen alle Propheten. In den bewegendsten Worten des Propheten, das Volk zur Buße gerufen haben, haben sie immer wieder gesagt: Ihr wollt das nicht. Ihr hurt, ihr verstößt, ihr sündigt, ihr tut das und jenes und ich rufe euch zur Umkehr und ihr wollt das nicht. Jeremia 3,1: Kehre doch zu mir um. Jeremia 4,1: Wenn du umkehrst, wenn du zu mir umkehrst, wenn du deine Groll von meinen Augen entfernst, so brauchst du nicht mehr umherzuirren. Wow, kehr um und du hast einen geraden Weg. Du hast quasi ein Navi von mir geschenkt dann. Joel 2, Verse 12 und 13, sagt Gott, kehrt doch zurück, kehrt um zu mir, von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, tut Buße. Ich bin langmütig von großer Gnade und das Übel wird mich reuen. Die Aufforderungen zur Buße sind in allen neutestamentlichen Verkündigungen immer wieder enthalten. Matthäus 3,1, tut Buße. Matthäus 4,17, tut Buße. Markus 6,13, man soll Buße tun. Apostelgeschichte 2,38, tut Buße. 3,19, tut Buße, bekehret euch. Und. Wir können jetzt ellenlang Bibelverse aneinander reihen. Buße und Glauben den Griechen und den Juden soll bezeugt werden. Apostelgeschichte 20, Vers 21. Aber es kommt die Zeit, wo Israel Buße tun wird. Sacharja 12,10 geht die Rede um nationale Buße. Nationale Buße des Volkes Israel, wenn sie als Volk, als ganze Nation sich an Gott wenden, an Jesus Christus und ihn als ihren persönlichen Retter annehmen und in den Glauben werden. Römer 11, 25 und folgende Verse, wo ganz klar Paulus sagt, dass ganz Israel gerettet wird. Er ist nur jetzt für eine Zeit beiseite gestellt. Und dann wird es ganz gerettet werden. Die Buße des Gläubigen, die in einer Gemeinde sind. Der Gläubige in dem Herrn Jesus Christus, in denen der Heilige Geist wohnt, hat alles, damit er nicht sündigt. Wenn der Gläubige sündigt, dann kann er nur durch die Buße zu Jesus kommen. 1. Johannes 1, Vers 9. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, schlag bitte zu Hause auf. 1. Johannes 1, Vers 9. Der Gläubige wird durch den Heiligen Geist zur Klarheit geführt und er erkennt, dass die Sünde in ihm ist. Es ist aber auch anders, als er mit voller Erkenntnis sündigt. Dann braucht er Buße. Und die Unterlassungssünden sind genauso schlimm. Vor dem Priesterstuhl wird jede Sünde offenbar werden. Und alles, was hier nicht durch Buße und Vergebung abgetan worden ist, wird als Schaden erscheinen, wenn wir als Gläubige vor dem Preisrichterstuhl, vor Preisrichterbühne stehen werden. Aber es gibt auch Buße der Gemeinde, nicht nur der einzelnen Gläubigen, sondern der ganzen Gemeinde. Epheser, Kapitel 5, Vers 27. Epheser 5, 27. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Muss Buße getan werden. Was passiert, wenn lokale Gemeinde nicht die Buße tut? Paulus redet da von einer kollektiven Schuld. 1. Korinther 5, Vers 2. Ja, einer hat die Schuld, aber die ganze Gemeinde gilt als schuldig. 1. Korinther 5, Vers 6. Und das fordert er auf in weiteren Versen, gleich Kapitel, Verse 9 bis 13. Tut das Böse aus eurer Mitte weg. Gemeindezucht. Da werden wir uns in anderem Thema mit beschäftigen. Jesus Christus erscheint dem Apostel Johannes auf Patmos und spricht die Sünde in den Gemeinden an und sagt, dass die Gemeinden Sünde auf sich geladen haben. Und zwar kollektiv. Ich habe gegen dich, gegen die Gemeinde, nicht gegen einzelne Leute, sondern gegen dich, gegen die Gemeinde. Offenbarung 2, Verse 4 bis 7. Bedenke, tue Buße, tue die ersten Werke. Vers 5, Kapitel 2 in der Offenbarung. Offenbarung 3, Vers 18, wo Jesus der Gemeinde sagt, ich gebe dir einen Rat, kauf Salbe. Tu etwas dagegen, was du an Sünden an dir hast. Und letztendlich verwirft Gott, wenn wir nicht Buße tun. Wie das aussehen kann, können wir in der Geschichte der Kirche, der Gemeinde sehen, weil der Herr es ernst gemeint hat, was er sagte. Und das können wir heute nachweisen. Dass dort, wo einst blühende Gemeinden standen, heute nur Ruinen zu finden sind. Was wir am allermeisten brauchen, ist die Buße, die zu Jesus führt. Glauben, feststehen auf Jesus, auf seinen Verheißungen, auf sein Wort, auf ihn und Buße, die zu ihm führt. Das waren zwei Punkte, welche die subjektive Seite des Heils zeigen, die ich versucht habe zu erklären, Glaube und Buße. Vielleicht hier an dieser Stelle noch kurz Werbung, ein Buchtipp, wir stehen ja kurz vor Weihnachten. Keine Erweckung ohne Buße von Oswald Smith. Das Buch gibt es tatsächlich zu kaufen, das ist schon über 100 Jahre alt, aber es gibt es auch online runterzuladen. Es sind 48 Seiten, sehr interessante, lehrreiche Broschüre. Lest einmal, keine Erweckung ohne Buße. Oswald Smith, genau. Ich möchte euch jetzt nur noch auffordern zum Aufstehen, wer es kann und möchte, und ich möchte mit euch beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir uns auf das Fundament des Glaubens, auf dich stützen dürfen und dass du uns trägst. Ich danke dir, dass du unser Freund bist, an den wir uns anlehnen dürfen und der uns trägt. Und dass dieser Glaube nicht etwas Abstraktes darstellt, sondern etwas Lebendiges ist. Danke dir, Jesus, dass ich dich als Freund haben darf. Danke, Vater, dass du als mein liebender Papa da bist, der mich unendlich geliebt hat, sodass er seinen Sohn hingab. Danke. Danke, dass ich die Möglichkeit der Buße habe, wenn ich Fehler mache und du es mir offenbarst und ich sehe, dass ich bei dir um Vergebung bitten darf und dass du mir vergibst. Danke dir dafür, Jesus. Und ich möchte bitten, dass du uns immer wieder und immer wieder in die Wahrheit führst und zeigst, wo Fehler in unserem Leben sind, wo Flecken in unserem Leben vorhanden sind, damit wir sie durch dein Blut, durch deine Vergebung reinwaschen können. Stell du uns in dein vollkommenes Licht, damit wir in dir gereinigt sind für die Ewigkeit, damit wir am Preisrichterstuhl mit Freuden, die in die Augen schauen können und sagen, Herr, wir freuen uns auf diese nun endlich lang ersehnte Zeit, die Ewigkeit mit dir. Ich bitte dich um Segen für die ganze Gemeinde, für jeden, der da ist und der nicht kommen konnte, dass du uns auch durch diese Zeit durchträgst und dass wir diesen Fundament des Glaubens nicht verlieren. Segne du uns zu deiner Ehre. Amen.